Ilka, checkst du eigentlich deinen Schlaf?
Ja, ich habe es auch vor unserem Podcast schon mal gemacht, ja.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute hier bei Über Schlafen über Schlaftracking. Also was kann das bringen? Wir kennen alle Apps oder Fitnessuhren, mit denen wir unseren Schlaf analysieren können. Einige von uns machen das auch. Und wir schauen in dieser Folge, welche Devices es eigentlich da so gibt auf dem Markt und was die uns im Alltag bringen. Und vor allem du, Christine, kannst uns auch noch erklären, wie, ob sowas in der Schlafforschung eingesetzt wird.
Und wir schauen uns an, dem eigenen Gefühl zu vertrauen.
Wir haben natürlich auch Tracking-Devices getestet und so viel kann ich schon mal verraten. Das Ergebnis ist sehr durchwachsen. Wir sprechen hier bei Überschlafen jede Woche über ein neues Schlafthema.
Ja, weil wir schlafen ja ein Drittel unseres Lebens und wissen eigentlich so wenig darüber. Und das wollen wir ändern.
Es ist wirklich viel Zeit. Das machen wir. Dr. Christine Blume, das bist du, Schlafforscherin und Schlaftherapeutin an der Uni Basel.
Ja, und du bist Ilka Knigge, Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
Dann schauen wir nochmal direkt, was gibt's denn eigentlich so für Devices? Also ich habe das mal so ein bisschen, als ich hier recherchiert habe für diesen Podcast, aufgeteilt in Wearables. Das ist ja jetzt so das Modewort dafür, Wearables, also alles, was man anziehen kann. Und dann gibt's noch Dinge, die man halt nicht anzieht. Und Wearables, da habe ich gefunden Smart Ringe, also wirklich wie so ein Ring zum Anziehen. Uhren. Gurte, also so wie man die auch für Aktivitätstracking, also so Brustgurte hernimmt. Und dann noch so ein Kopfband. Das fand ich auch sehr verrückt. Das soll angeblich sogar die Schlafposition tracken, also wie man gerade schläft. Und dann gibt es eben Apps auf dem Smartphone, das hast du ja auch ausprobiert. Genau. Und so Matratzensensoren. Habe ich noch was vergessen?
Nee. Ist auch ein ganz schöner Rundumschlag.
Ja, es ist ziemlich viel, ne? Es ist, übrigens, ist
erstaunlich viel.
Ja, es ist übrigens auch ein wachsender Markt. Ich habe mal nach Zahlen geschaut und da gibt es zum Beispiel vom Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Magna so eine Analyse. Und die gehen davon aus, dass der Sleep-Tech-Markt, so nennt er sich, in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, in den Jahren 2020 bis 2028 um 15% wächst. Also es ist wirklich einfach ein boomender Markt. Es werden wahrscheinlich noch jede Menge andere Tracking-Devices irgendwie dazukommen. Und ganz spannend, die sagen auch, die potenziellen Käuferinnen und Käufer, die haben so einen Leidensdruck, dass die bereit sind, richtig viel Geld zu investieren in diese Tracking-Devices. Also die machen ja dann immer so Analysen über die potenzielle Zielgruppe und so. Und was wollen die Leute? Und da hieß es dann wirklich, die haben Schlafprobleme und die leiden. Und die werden viel Geld bezahlen, um irgendwas daran zu verändern.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Dann gucken wir doch mal auf diese Tracking-Devices. So aus Sicht der Schlafforschung, was bringt sowas?
Ja, ich meine, ich glaube, die Frage ist immer so, warum möchten Menschen sowas überhaupt verwenden? Oder warum ist es irgendwie spannend? Und es scheint ja auf jeden Fall ein Interesse daran zu geben, den eigenen Schlaf irgendwie zu tracken, zu bewerten, zu beurteilen. Und ich muss immer sagen, einerseits finde ich das total gut, weil das natürlich so ein Augenmerk auf den Schlaf als etwas Wichtiges und das sage natürlich nicht nur ich, sondern auch meine Kolleginnen und Kollegen, lenkt. Und dieses Interesse, das unterstreicht einerseits die Notwendigkeit, sich mit dem Schlaf zu befassen, aber andererseits ist es natürlich auch so ein Fenster in einen Bereich, der uns eigentlich überhaupt nicht zugänglich ist.
In ein Drittel unseres Lebens.
Ja, genau. Aber wenn wir uns dann halt mal genauer anschauen, was können die eigentlich leisten und erfüllen die vielleicht manchmal auch wirklich diese Hoffnung, den Schlaf zu verbessern, dann muss man sagen, ja, wahrscheinlich eher nicht.
Aha. Also, lass uns doch mal auf unseren Test gucken. Wir haben uns angeschaut, Apps, Uhren und ich habe auch noch einen Gurt getragen. Willst du mal anfangen? Du hast eine App getestet.
Ja, genau. Genau, ich habe so eine App getestet, 7 Tage war die auch umsonst, was mir entgegenkam und die installiert man einfach auf dem Smartphone und dann legt man das nachts neben sich und das funktioniert wohl dann einfach über das Mikrofon und dann bekommt man morgens so eine Auswertung. Ja, also ich war aber vom Ergebnis ehrlich gesagt nicht so fasziniert. Ich habe jetzt über 7 Tage meinen Schlaf mit so einer App am Handy getrackt. Über das Mikrofon funktioniert das irgendwie und ich muss sagen, ich fühle mich so ein bisschen ungerecht behandelt. Denn die sagt konstant, ich hätte so eine Stunde, manchmal auch anderthalb Stunden nachts wach gelegen und gefühlt unterschätzt die meinen Schlaf einfach total.
Wir müssen vielleicht mal dazu sagen, du hast dich da so ein bisschen mit selber aufgenommen. Das war so unser Deal. Also wir haben gesagt, wir testen verschiedene Devices und wir versuchen so in Echtzeit so ein bisschen zu dokumentieren, damit wir jetzt hier nicht am Ende sitzen und uns an alles erinnern müssen. Warum denkst du, hat er dich so schlecht behandelt? Also was ist da schiefgelaufen?
Gute Frage. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, weil ich eigentlich auch überhaupt nicht weiß, was dieser Computeralgorithmus, der da ja wahrscheinlich irgendwie dahinter liegt, so macht. Mhm. Findet man auch eigentlich nicht raus.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, ich bin eine sehr ruhige Schläferin, also auch meinen Atem hört man kaum. Und wenn die jetzt zum Beispiel irgendwie über die Atmung geht, dass da vielleicht nicht genügend Informationen vorhanden waren. Oder vielleicht ist es sogar wahrscheinlicher, das funktioniert halt irgendwie über die Geräusche beim Atmen einfach nicht gut.
Mhm.
Und ich meine, man muss sich halt mal vorstellen, also was die halt versuchen zu machen ist, das, was wir im Schlaflabor so an Gehirnwellen und so messen, das versuchen die sich zu erschließen aus sowas wie ruhig jemand atmet.
Mhm.
Und wenn man sich das vorstellt, dann kann man sich, glaube ich, auch leicht ausmalen, dass das ein sehr schwerer Job ist und eben meistens leider auch nicht gut funktioniert.
Dann kommen wir doch mal zu den Devices, die das über die Herzrate machen. Mhm. Also du hast mir jetzt schon erklärt vorhin, dass die versuchen, so einen Zusammenhang herzustellen. Ja, also eigentlich im Schlaflabor werden die Hirnwellen gemessen und so eine Uhr, die misst aber die Herzrate. Und man kann es schon irgendwie ableiten, oder? Also die sagt jetzt, okay, bei der Herzrate bist du wahrscheinlich in dem Schlafstadium.
Ja, also was die im Endeffekt machen, ist, das ist so eine kleine künstliche Intelligenz. Und die wird an tatsächlich im Labor gemessenen Schlafdaten wie trainiert.
Mhm.
Ja? Also da hat man die Schlafdaten, da weiß man auch ganz genau, in welchem Schlafstadium befindet sich jemand. Und wer sich jetzt fragt, was ein Schlafstadium ist, wir haben auch eine Folge zu Schlafstadien.
Oh ja, hört gerne mal rein.
Genau, und also es gibt diese Gehirndaten und die Schlafstadien und dann wurde da wahrscheinlich eben auch noch die Herzrate mitgemessen.
Mhm.
Und mit diesen Daten, da trainiert man jetzt dieses Computerprogramm. Und jetzt nimmt man einfach die Gehirndaten und die Schlafstadiendaten weg und schiebt nur noch Herzratendaten rein und sagt, und welches Schlafstadium ist es jetzt? Also fragt quasi nach einer Klassifikation. Ja. So funktionieren die. Und ja, bei den Computerprogrammen, die sowas wie Herzrate, so ein physiologisches Maß aus dem Körper, ist ja schon mal näher am Gehirn als irgendwie so ein Mikrofon,
ja,
mit einbeziehen, die sind tatsächlich genauer und teilweise relativ genau, ja.
Dann hören wir doch mal rein. Ich habe so eine Fitnessuhr.
Mhm.
Und also eine von denen, die halt Leute haben, so, ne? Also jetzt auch völlig irrelevant welche. Und ich habe schon vorher ab und zu mal meinen Schlaf damit getrackt und ich muss sagen, bevor wir darüber geredet haben, habe ich dem auch sehr viel Bedeutung beigemessen. Und ich habe jetzt mal versucht, es so zu machen. Ich habe eine Sprachmemo an dich gemacht, wenn ich, also direkt nach dem Aufwachen.
Mhm.
Und dann habe ich geguckt, was die Uhr sagt. Also ich habe so geschaut, wie fand ich jetzt meinen Schlaf? Was denke ich, wie ist es gelaufen? Und was sagt die Uhr?
Guten Morgen, Christine. Ich glaube, ich habe okay geschlafen. Durchgeschlafen habe ich, glaube ich, auf jeden Fall. Mal sehen, was die Uhr sagt. Und das ist jetzt witzig. Die Uhr sagt, Schlafqualität okay. Durchgehend. Ich habe gerade Spätschicht, aber ich glaube, ich habe ganz vernünftig geschlafen. Ich könnte natürlich noch ewig weiter pennen. Aber das habe ich nach Schichten immer. Die Uhr sagt, Schlafqualität gut. Obwohl Sie spät schlafen gegangen sind, haben Sie gut geschlafen. Versuchen Sie in Zukunft früher schlafen zu gehen. Haha. Also soll ich nicht mehr arbeiten gehen, ja?
Du hörst, ich bekomme da ganz tolle Tipps.
Ja.
Aber meine Einschätzung und die von der Uhr sind so, joa, ungefähr übereinander.
Mhm.
Also sind solche Heartrate-Messgeräte schon akkurater, würdest du sagen, genauer?
Die sind genauer, ja. Heißt aber trotzdem nicht unbedingt, dass so das Gefühl, was man hat beim Aufwachen, unbedingt mit dem übereinstimmt, was die Uhr einem sagt.
Mhm.
Denn der Zusammenhang zwischen diesem subjektiven Gefühl und der objektiven Messung, das ist erstaunlich gering.
Woran liegt das?
Ja, gute Frage. Das fragen sich SchlafforscherInnen wie ich auch immer noch. Wir wissen nur, dass es so ist. Bei Ein- und oder Durchschlafstörungen ist es sogar ein Symptom, dass man den eigenen Schlaf unterschätzt.
Das heißt, Leute kommen zu euch und sagen, ich habe große Probleme, ich brauche Hilfe, ich kann nicht schlafen. Und ihr verkabelt die und nachher stellt ihr fest, der Schlaf ist nicht so schlecht.
Ja, genau. Also die kommen manchmal wirklich und sagen, ich kann gar nicht mehr schlafen. Und die schlafen aber, also jetzt vielleicht auch nicht so wie ein gesunder Mensch oder so, aber die schlafen definitiv. Und die schlafen dann vielleicht auch mal 5, 5,5, 6 Stunden und haben aber das Gefühl, sie haben nicht geschlafen.
Was macht ihr mit denen?
Ja, in der Therapie geht es dann wirklich darum, an diesem Gefühl zu arbeiten. Also ein Therapieziel ist auch gar nicht unbedingt, dass wir dann nochmal eine Messung machen und dann hat sich das irgendwie total verbessert, sondern das Therapieziel ist wirklich, dass die Patientinnen und Patienten am Ende das Gefühl haben, sie schlafen besser.
Also es geht einfach wirklich darum, was denkst du am nächsten Morgen?
Ja.
Wie kann man das denn dann ändern? Weil wenn es objektiv gesehen einfach guter Schlaf ist, wie kann man sich denn dann mit seinem Schlaf besser fühlen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube einfach, das, was tatsächlich nachher zu diesem subjektiven Gefühl beiträgt, das ist einfach nicht das, was wir messen. Es gibt bestimmte Anhaltspunkte, die ein bisschen besser sind als andere. Also zum Beispiel sowas wie das, was wir Schlafeffizienz nennen. Also wie viel Zeit anteilig an dieser Zeit, die ich im Bett gelegen habe, habe ich tatsächlich auch geschlafen. Das hängt eher zusammen mit der subjektiv wahrgenommenen Schlafqualität als zum Beispiel sowas wie die Tiefschlafmenge.
Also du sagst, wenn ich jetzt zum Beispiel 7 Stunden im Bett lag und ich habe dann auch 6,5 oder so gepennt, dann fühle ich mich besser, als wenn ich zum Beispiel 9 gelegen habe und ich habe 7,5 gepennt.
Genau.
Oder sagen wir 6 gelegen und ich habe 4 gepennt oder so.
Genau.
Ah, okay, alles klar. Das ist spannend, weil ich habe ja auch noch eine App getestet mit so einem Brustgurt. Den trägt man dann nachts, also das kennen wahrscheinlich Sportlerinnen und Sportler, die uns zuhören. Der misst halt auch die Herzfrequenz und man sollte den anlegen und dann konnte ich meine Daten einsehen. Und da wurde ich auch immer gefragt, was ich denn denke und das fand ich voll interessant. Du kannst aber schauen, ich habe es dir gerade rübergeschickt. Das war von letzter Nacht. Das ist jetzt, da müssen wir jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir waren natürlich letzte Nacht, weil wir diesen Podcast hier aufgezeichnet haben, zusammen in einem Restaurant und ich habe wenig geschlafen. Und dann werde ich halt gefragt, was denke ich denn, wie schnell ich eingeschlafen bin? Und dann sagt er mir auch, wie schnell ich wirklich eingeschlafen bin. Und da war ich zum Beispiel relativ beeindruckt. Ich habe gesagt, ja, wahrscheinlich so 5 Minuten, weil ich war voll müde. Und der Sensor sagt, 4. Und ich finde es super krass, wie akkurat das ist. Ich dachte, ich wäre in der Nacht einmal aufgewacht, der sagt 0 mal. Dann glaube ich, ich habe irgendwie 5 Minuten wachgelegen, der sagt nö. Und ich hätte sogar eine gute Schlafeffizienz gehabt, behauptet er hier.
Genau, du hast 94,4% und alles über 90% ist echt gut.
Also das ist ja diese Zeit, die man im Bett gelegen hat und die Zeit, die man geschlafen hat.
Genau, also 94,4% der Zeit, die du im Bett gelegen hast, hast du auch wirklich geschlafen.
Bedeutet das denn dann eigentlich, wenn die, also wir sind ja jetzt quasi von der App über die Uhr zu dem Brustgurt, das heißt, wir haben uns ja immer mehr eigentlich der Herzrate angenähert, oder? Wir sind immer mehr zu einem Device gegangen, was die Herzrate messen kann. Heißt das, damit sind wir dann wahrscheinlich am Akkurat-Testen? Also wenn jemand seinen Schlaf dringend tracken möchte, braucht er dann die Herzrate?
Ja, also die Herzrate ist auf jeden Fall ein sehr guter Ansatzpunkt. Also gerade bei dem Gurt, da würde ich auch denken, das ist wahrscheinlich so nah, wie man eine Messung am Gehirn, wie man sie halt im Schlaflabor macht, auch wirklich kommen kann.
Ja. Dann bleibt aber ja die ganz große Frage, was bringt uns das? Warum sollten wir das tun, nicht tun? Was können wir damit anfangen mit so Daten? Weil ich meine, dann steht da drin, ich habe 4 Minuten gebraucht zum Einschlafen. Ich dachte 5, ist es nicht auch irgendwie am Ende egal?
Ja, ich glaube, wenn man jetzt an Patientinnen und Patienten, die tatsächlich Schlafprobleme haben, denkt, dann kann das manchmal auch beruhigend sein, wenn zum Beispiel sowas wie die objektive Messung sagt, nee, du brauchst dir gar nicht so viel Sorgen machen, weil du hast eigentlich 15 Minuten zum Einschlafen gebraucht, auch wenn es halt gefühlt anderthalb Stunden waren.
Mhm.
So. Oder auch das Gleiche mit, du hast eigentlich mehr geschlafen, als du glaubst, dass du geschlafen hast. Das kann auch durchaus beruhigend wirken.
Aber es kann ja natürlich auch in die andere Richtung gehen, ne? Also den Eindruck hatte ich zum Beispiel, als wir uns hier noch nicht zusammen getroffen haben für diesen Podcast. Ich habe diese Fitnessuhr ja auch schon länger. Da hat mich das zum Teil wirklich so ein bisschen gestresst. Weil ich habe dann einfach, weil ich es konnte, habe ich es nachts mitlaufen lassen und habe morgens drauf geschaut. Und dann, du kriegst ja auch immer so einen Score ausgespuckt. Dann steht da irgendwie, ich weiß nicht, 60 von 100 Punkten und denkst du so, oh Gott, ich habe furchtbar geschlafen. Und die sagt ja dann auch immer, es könnte sein, dass die Konzentrationsfähigkeit heute nicht so gut ist oder so. Und dann kriegst du auch immer, bei der, die ich habe, kriegst du auch immer noch so eine Anzeige, ob deine Reserven aufgeladen wurden oder nicht. Und das dann, ich finde diese Datenmenge, die hat mich dann auch irgendwann so ein bisschen überflutet, weil ich dann immer dachte, oh Gott, ich habe mich nicht genug um mich gekümmert und oje, oje und bestimmt ermüde ich heute schneller. Kann ja auch in die andere Richtung gehen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube gerade sowas wie, wenn dir irgendwie was sagt, heute kannst du dich nicht so gut konzentrieren. Das kann so einen psychologischen Effekt auslösen, wo man halt dann nur, weil man das erwartet, sich halt auch wirklich nicht so gut konzentrieren kann. Also so eine selbsterfüllende Prophezeiung nennt man das. Und da gibt es tatsächlich auch keine Studien, die ich kenne dazu. Aber ich könnte mir durchaus auch vorstellen, wenn man eben so falsche Rückmeldungen gibt, dass das durchaus Sorgen um den eigenen Schlaf auch schürt. Oder aber vielleicht auch, dass Patientinnen und Patienten sich einfach nicht richtig ernst genommen fühlen, weil sie sagen, naja, aber ich schlafe doch schlecht und jetzt sagt das Ding mir, ich brauche mir gar keine Sorgen machen. Aber und ein ganz großer Punkt ist, glaube ich, auch, sie geben halt wirklich irgendwie meistens nicht besonders wertvolle Tipps, wie man das verändern kann.
Also, ja, gehen Sie bitte früher schlafen.
Ja, geht halt nicht. Ne? Oder auch so Sachen, so wenn man sagt, dein Tiefschlafanteil lag diese Nacht unter der Norm. Ja, und? Was soll ich jetzt daran ändern? Und dass man dann aber vielleicht auch sagt, naja, aber die nächste Nacht holt sich dein Körper dann schon das, was er braucht. Dann wirst du einfach ein bisschen mehr Tiefschlaf haben oder verbringen ein bisschen mehr Zeit im Tageslicht. Auch das kann den Tiefschlafanteil erhöhen. Diese Tipps, die bekommt man dann halt nicht.
Würdest du denn empfehlen, egal ob man jetzt Schlafprobleme hat oder nicht, dass man sich seinen Schlaf mit so einem Tracking-Device, wenn man schon eins hat, einfach mal anschaut oder sich mal so eine App runterlädt vielleicht auch?
Also ich glaube, wenn es einen interessiert, ja, warum nicht? Kann man ja einfach mal machen. Und das ist, glaube ich, auch schon der Vorteil, den ich bei diesen Apps und Gerätschaften irgendwie sehe, dass es so ein Bewusstsein dafür schafft, dass der Schlaf was Wichtiges ist. Aber ich glaube, man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass alleine dieses Tracking irgendwas daran ändern wird, wie gut man schläft. Was es vielleicht macht, ist, dass es dafür sorgt, dass man ein bisschen länger schläft, weil man halt mehr drauf achtet. Was vielleicht aber auch ein guter Start ist.
Ja. Halten wir fest, solche Tracking-Devices, die können schon was bringen, nämlich dass wir einfach mal drauf gucken. Vielleicht geht man ja auch mal ein Stündchen früher ins Bett, weil man sich denkt, oh, ich muss ja meine Aufzeichnung noch machen. Aber die sind nicht so akkurat wie ein Schlaflabor. Und wenn jetzt jemand wirklich Probleme hat und wirklich an seinem Schlaf arbeiten möchte, dann sind die vielleicht nicht unbedingt der richtige Weg.
Mhm.
Christine, dann sage ich dir Dankeschön an der Stelle. Ihr hört uns hier jede Woche mit einer neuen Folge über Schlafen, so heißen wir übrigens auch. Und wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail. Überschlafen@deutschlandfunknova.de ist die Adresse. Schreibt sich ueberschlafen. Und dann an der Stelle dürfen wir euch sagen, schlaft schön!
Aber nicht stressen.
Deutschlandfunk Nova. Überschlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.